Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio Dieres. Viel Kritik am Bundesrat, aber aus ganz verschiedenen Gründen. Die Debatte um das Bankgeheimnis im Nationalrat. Und Finanzplatz Schweiz, was nun? Fragen an Bankenprofessor Hans Geiger im Tagesgespräch. Knappes Jahr für die Radikallösung. Der Ständerat will Alkoholwerbung auch am Privatfernsehen wieder verbieten. Weiteres Geständnis. Josef Fritzl bekennt sich jetzt auch des Mordes und der Sklaverei für schuldig. Rendezvous mit Gudin Vincenza-Mikrofon und dem Nachrichtenüberblick als erstes Andrea Abühl.
Im Nationalrat haben die Parlamentarier heute Morgen über das Bankgeheimnis debattiert. Rechte und Linke kritisierten den Bundesrat scharf, jedoch aus unterschiedlichen Gründen. Die SVP fand es falsch, dass der Bundesrat das Bankgeheimnis gelockert hat. Hans Fehr warf der Regierung vor, das Bankgeheimnis zu wenig verteidigt zu haben und forderte, dass die Regierung gegenüber dem Ausland eine harte Haltung vertrete.
Die Schweiz müsste jetzt längst einen Gegenangriff führen. Sie hat es bisher versäumt, sie kuscht und wir müssen feststellen, dass der Bundesrat großmehrheitlich offenbar nicht kriegstauglich ist, mutlos und, hart gesagt, führungsschwach.
Die Linke hingegen kritisierte, dass der Bundesrat erst auf Druck reagiert habe. Der Grüne Daniel Fischer.
Vielleicht wäre der umgekehrte Weg der Schlaue gewesen, offensiv voranzugehen, universal durchzusetzen, dass es nirgends mehr wo eine Unterscheidung gibt zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung. Und Herr Bundesrat, wenn Sie jetzt nicht handeln, sind wir am Schluss so weit, dass wir noch mehr einbrechen und Österreich und Luxemburg über uns lachen.
Nationalrat Daniel Fischer. Der Ständerat will im Fernsehen wieder ein generelles Werbeverbot für Wein und Bier. Im Zusammenhang mit einem Medienabkommen mit der Europäischen Union wollte der Bundesrat Werbung für Wein und Bier im Fernsehen zulassen. Die Mehrheit des Ständerats argumentierte, es sei ein Widerspruch, Millionen für die Alkoholprävention auszugeben und gleichzeitig mit Werbung den Konsum anzuheizen. Trotz der schlechten Wirtschaftsaussichten. Die Schweizer Konsumenten sparen noch wenig, zumindest nicht bei den Nahrungsmitteln. Das zeigen die neuesten Zahlen des Detailhandels. Der Umsatz stieg im Januar, verglichen mit vor einem Jahr, um 1,2%. Die Verkäufe von Lebensmitteln und Zigaretten legten gar um 4,5% zu. Uhren, Schmuck und Lederwaren wurden im Januar allerdings deutlich weniger verkauft. Drohen bei einer Sportveranstaltung Ausschreitungen, so setzt die Polizei mehr Personal ein. Das Bundesgericht hat nun entschieden, dass die öffentliche Hand einen Teil der Kosten den Sportvereinen in Rechnung stellen kann. Konkret ging es beim aktuellen Fall um eine Regelung im Kanton Neuenburg. Dort hatte die Kantonsregierung entschieden, dass beispielsweise der Fußballclub Neuenburg Xamax 80% der Kosten übernehmen muss, wenn wegen drohender Ausschreitungen mehr Polizisten aufgeboten werden. In Zürich muss sich ein Angehöriger der Stadtpolizei im Zusammenhang mit dem Fall des früheren Armeechefs Roland Naef vor Gericht verantworten. Die Anklage wirft dem Polizisten vor, Dokumente aus dem Strafverfahren gegen Roland Naef im letzten Jahr der Sonntagszeitung zugänglich gemacht oder übergeben zu haben. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Er habe sich die Dokumente wohl beschafft, weil er sich ein Bild machen wollte. Gewisse Daten seien plötzlich verschwunden, so dass er angenommen habe, dass etwas unter den Tisch gekehrt werde. Das Bezirksgericht Brieg hat 18 Organisatoren eines Neonazi-Konzerts verurteilt. Das Treffen fand im September 2005 in Gamsen im Oberwallis statt. 400 Rechtsextreme aus dem In- und Ausland waren angereist. Drei der Angeklagten wurden zu bedingten Freiheitsstrafen verurteilt, die anderen 15 zu bedingten Geldstrafen. Das Gericht kam zum Schluss, am Treffen sei der Hitlergruß gemacht worden und eine Band habe ein antisemitisches Lied gespielt. In Österreich hat sich im Prozess um den Inzest- und Entführungsfall von Amstetten Josef Fritzl überraschend auch des Mordes und der Sklaverei schuldig bekannt. Damit hat er zu allen Anklagepunkten seine Schuld eingestanden. Bisher hatte der Angeklagte diese Anklagepunkte zurückgewiesen. Die Aussage seiner Tochter Elisabeth, die ihm gestern auf Video gezeigt wurde, habe ihn zu diesem Schritt bewogen, sagte Fritzl. Am heutigen dritten Tag der Gerichtsverhandlung wird das psychiatrische Gutachten über Fritzl verlesen. Das Urteil wird für morgen Donnerstag erwartet. Der Inselstaat Madagaskar hat offiziell einen neuen Staatspräsidenten. Das Verfassungsgericht hat den bisherigen Oppositionsführer Rachoel als Staatsoberhaupt bestätigt. Gestern war Rachoel von der Militärführung als neuer Präsident eingesetzt worden. Dies nachdem der bisherige Präsident Ravalo Manan nach wochenlangen, zum Teil blutigen Protesten zurückgetreten war.
12.36 Uhr, so geht es weiter hier im Rendezvous. Zu schnell, zu langsam, zu viel, zu wenig. Auch im Nationalrat gehen die Meinungen über die Lockerung des Bankgeheimnisses weit auseinander. Stimmen aus der Debatte, Fragen an unsere Beobachterin im Bundeshaus und Fragen auch an Hans Geiger, Bankenprofessor an der Uni Zürich, zu Gast um 1 im Tagesgespräch. Stichworte zu den anderen Themen vor 13 Uhr. Keine Alkoholwerbung am Radio und Fernsehen. Der Ständerat mag sich nicht der EU anpassen. Gegen Panik in der Krise. Swatch-Konzernchef Nick Hayek im Interview. Amtsgeheimnis verletzt oder nicht. Der Prozess gegen den Polizisten, der die Affäre Neff ins Rollen brachte. Und viele Rumänen, viele Vorurteile. Der schwierige Kampf der größten Einwanderergruppe in Italien um einen besseren Ruf. Jetzt aber zuerst Börsenzahlen, Wetterprognosen und Verkehrsmeldungen. Andrea Abühl.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 4.840 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu 1.53,32 gehandelt, der Dollar zu 1.17,57. Das Wetter. In der ganzen Schweiz ist es heute sonnig. Erst gegen Abend werden die Wolken allmählich dichter. Die Höchstwerte liegen im Norden mit Bise bei rund 13 Grad, im Süden werden 20 Grad erreicht. Am Donnerstag scheint zunächst noch die Sonne, später ziehen vor allem im Osten Wolken auf und es fällt stellenweise etwas Regen oder Schnee. Am Freitag lockern sich die Wolken auf und es wird freundlicher. Im Süden bleibt es trotz Wolken oft sonnig. Die Temperaturen gehen bis am Freitag im Norden auf 7 Grad, im Süden auf 13 Grad zurück. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Im Nationalrat gingen die Emotionen hoch. Parlamentarierinnen und Parlamentarier machten am Morgen ihrem Ärger, der Enttäuschung und Frustration über die Ereignisse der letzten Woche rund ums Bankgeheimnis Luft. Die politische Rechte kritisiert zwar nicht das Gleiche wie die Linke, aber etwas haben sie beide: großen Unmut über das Vorgehen der Regierungsverantwortlichen in der Schweiz, in Deutschland und in den USA. Ob Merz, Steinbrück oder Obama, keiner von ihnen kam im Nationalratssaal ungeschoren davon. Geraldine Eicher mit Stimmen aus der Debatte.
Angriff ist die beste Verteidigung. Nach diesem Motto agierte heute der Nationalrat und benannte Sündenböcke. Sündenbock Nummer 1, der deutsche Finanzminister.
Bär Steinbrück, das darf man in aller Offenheit sagen, definiert das Bild des hässlichen Deutschen neu. Er erinnert mich an jene Generation von Deutschen, die vor 60 Jahren mit Ledermantel, Stiefel und Armbinde durch die Gassen gegangen sind.
Sündenbock Nummer 2, die USA mit Barack Obama.
Wenn das Großmachtgehabe weitergeht aus dem Ausland, müssen wir uns wehren. Dann könnte man in Anlehnung an den berühmten Spruch von Michael Moore sagen: Shame on you, Superpowers. Und shame on you, Bundesfinanzminister Steinbrück.
Sündenbock Nummer 3, der Schweizerische Bundesrat.
Waren Sie eigentlich nicht zu blauäugig? Haben Sie nicht zu lange gemeint, Sie könnten auf einer wohl spitzfindigen Unterscheidung Politik machen, die weder im Ausland noch in der Schweiz wirklich noch erklärbar war?
Die Situation wurde klar unterschätzt. Wo war beispielsweise zu diesem Thema die Außenministerin und ihre Diplomaten? Die Schweiz wurde von anderen Staaten geschickt in die Enge getrieben. Eine Gegenstrategie, Herr Bundespräsident, fehlte oder war zumindest für uns nicht sichtbar.
Herr Bundesrat Merz, ich fordere Sie auf, verlassen Sie das Redwi. Gehen Sie mit uns in die Offensive.
Mit ihrem Bundesrat selbst in die Sündenbockrolle gedrängt, hielten sich einzig die FDP-Liberalen beim Benennen von anderen Sündenböcken zurück.
Wer in solchen Zeiten polemische Debatten anzettelt und Köpfe fordert, schädigt die Interessen der Schweiz und verunsichert die Bürger. Denn gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, die Zuständigkeiten zu respektieren.
Viele kritische Voten also heute im Nationalrat. Gestern tönte es im Ständerat ganz ähnlich. Kritik am Handeln des Bundesrats beim Bankgeheimnis und Kritik auch am deutschen Finanzminister. Nathalie Christen im Bundeshaus. Neben all dieser Kritik, hat das Parlament auch irgendeine Weiche stellen können in den letzten beiden Tagen, in der ganzen Angelegenheit? Hat es einen wichtigen Entscheid gefällt?
Nein, einen wirklich wichtigen Entscheid nicht. Es hat zwar zum Beispiel beschlossen, der Bundesrat müsse untersuchen, wie man die Banken besser kontrollieren könne, aber da geht es ja erst um einen Bericht, werden erst später wirklich die Weichen gestellt. Zur brennenden Frage, zum Bankgeheimnis, hat das Parlament nichts entscheiden können. Es hat lediglich zeigen können, wofür es Mehrheiten geben wird und wo nicht.
Und was wurden hier für Linien sichtbar?
Es ist klar, dass fast alle außer der SVP finden, der Bundesrat habe mindestens dann am Schluss halt doch noch den richtigen Vorschlag gemacht. Das heißt, dem Ausland auch bei Steuerhinterziehung Informationen liefern, sofern es einen Verdacht begründen kann. Man kann da nicht direkt von einer heißen Liebe zu diesem Vorschlag sprechen im bürgerlichen Lager, aber man sieht mehr oder weniger knurrend, dass es kaum anders geht. Wichtig finden die meisten auch, dass die Behörden schneller arbeiten, dass das Ausland also nicht so lange auf die Daten warten muss. Und im Gegenzug müsse der Bundesrat Gegenforderungen stellen. Denn alle finden, es geht nicht an, dass die Schweiz nachgibt, aber andere Länder wie Großbritannien oder die USA, die schonen dann ihre Steuerparadiese. Das geht nicht. Was auch noch klar wurde, ist, es gibt jetzt nichts mehr zu holen für das Ausland. Automatisch Informationen liefern, also die gläserne Bürgerin, das ist tabu, mindestens im Moment.
Es wurde, wie gesagt und gehört, viel Kritik ausgeteilt. Gab es auch Selbstkritik? War von Fehlern die Rede, die das Parlament und die Parteien gemacht haben?
Ja, also wenn ich ganz genau suche, dann finde ich schon einzelne Voten. Also zum Beispiel fand die SP, das Parlament habe ja selbst schon Nein gesagt zu Vorschlägen, wie sie der Bundesrat jetzt unter Druck bringt. Aber wenn man da genau hinschaut, ist das letztlich ja nicht eine Selbstkritik, sondern die SP kritisiert die Bürgerlichen. Im Ständerat, da gab es noch etwas echte Selbstkritik wahrscheinlich, als Einzelne sagten, in solchen Krisenzeiten müssten die Parteien eigentlich zusammenstehen und nicht den Bundesrat untereinander angreifen.
Schon als der Bundesrat entschieden hat, der UBS mit Milliarden unter die Arme zu greifen, veranstaltete das Parlament eine Sonderdebatte und es gab auch dort viel Kritik. Aber etwas an den Entscheiden ändern konnten die Parlamentarier auch damals nicht. Hier scheint es jetzt ähnlich zu sein. Warum ist das Parlament in solchen Fällen so machtlos?
Also zuerst muss man doch noch sagen, auch hier ist das Parlament immerhin theoretisch nicht machtlos. Denn der Bundesrat kann das Bankgeheimnis nicht einfach selbst lockern. Er muss jetzt mit den einzelnen Staaten neue Abkommen aushandeln. Die kommen dann vor das Parlament und vielleicht, wenn es ein Referendum gibt, auch noch an die Urne. Oder eher wahrscheinlich, muss man sagen, die SVP hat das schon angekündigt. Aber eben, machen wir uns nichts vor, ein Nein würde massive Probleme bringen. Stelle man sich mal vor, wie das den Bundesrat desavouieren würde. Er macht auf dem internationalen Parkett Vorschläge und das Volk dann zu Hause oder das Parlament sagt Nein. Das Problem ist eben, dass das Ausland nicht jahrelang warten will, bis wir in unserer, sagen wir, gemächlichen Art alles durch die Gesetzesmühlen bringen. Das einzige Rezept, was es hier gäbe, wäre, dass der Bundesrat seine Vorschläge eben viel früher einbringt. Aber da hat die SP wohl recht mit ihrer Kritik. Es ist kaum anzunehmen, dass der Bundesrat Mehrheiten gefunden hätte für Änderungen, wie sie jetzt dann passieren, wenn er damit schon vor Jahren gekommen wäre.
Einschätzungen von Nathalie Christen im Bundeshaus. Der Streit ums Bankgeheimnis ist auch das Thema hier in einer Viertelstunde im Tagesgespräch mit Hans Geiger, Bankenprofessor. Auch in Zukunft möchte die Schweiz beim Filmförderungsprogramm der EU mitmachen. Das ist unbestritten. Dafür muss die Schweiz aber das sogenannte Media-Abkommen unterzeichnen. Und das enthält einen Knackpunkt. Regeln nämlich für grenzüberschreitende Radio- und Fernsehwerbung. Heikel ist das besonders, weil es da auch um Werbung für Alkohol geht. Der Ständerat hat jetzt am Vormittag knapp beschlossen, dass er die Schweizer Vorschriften nicht lockern will. Christine Wanner.
Lokale Radio- und Fernsehstationen sowie ausländische Werbefenster dürfen in der Schweiz für alkoholische Getränke werben. Ein Verbot gilt aber für die SRG und sprachregionale Sender. Im Zusammenhang mit dem Filmförderungsprogramm Media will der Bundesrat diese Vorschriften lockern. Für Wein und Bier sollen künftig privat- und öffentlich-rechtliche Sender werben dürfen. Weiterhin verboten bliebe das Anpreisen von stärkeren Alkoholika und Alkopops. Der Ständerat, der Tessiner Ständerat Filippo Lombardi, bezeichnete diesen Vorschlag zwar als stimmig, doch kritisierte er:
Das einzige Gesetz, wo wir heute eine Einschränkung auf Bier- und Weinwerbung haben, ist das Radio- und Fernsehgesetz. Für Zeitungen, Plakaten, Sportevents und so weiter haben wir überhaupt keine Einschränkung.
Entsprechend sei die Präventionswirkung eines solchen Verbots gering. Lombardi, Präsident der Regionalfernsehen, wollte gar keine Einschränkungen für Alkoholwerbung. Vehement gegen jede Lockerung wehrte sich aber die Zürcher Grünliberale Verena Diener.
Es widerspricht allen Präventionsbemühungen. Allen Präventionsbemühungen. Und es liegt völlig quer zu unseren gesellschaftlichen Bemühungen, unseren jungen Mitmenschen verstärkt flankierend zur Seite zu stehen.
Dieser Gedanke setzte sich knapp durch. Mit 22-19 Stimmen entschied sich der Ständerat für ein Verbot für Alkoholwerbung, und zwar für alle Sender, die sich an ein Schweizer Publikum richten. Um dies auch bei den ausländischen Sendern durchzusetzen, müsste die Schweiz Schlichtungsverfahren einleiten. So nahm der Ständerat das Mediaabkommen zur Filmförderung deutlich knapp an. Bis 2013 will die Schweiz rund 41 Millionen Franken in den Fördertopf legen, der insgesamt 1,2 Milliarden ausmacht. Das Geschäft geht nun in den Nationalrat.
Christine Wanner hat berichtet. Die Swatch-Gruppe ist der größte Schweizer Uhrenproduzent und das mit Abstand. Swatch stellt nicht nur die bekannte Plastikuhr her, sondern auch teurere Marken wie Longines oder Omega. Und in den Swatch-Fabriken macht man auch Uhrwerke für die halbe Uhrenwelt. Auch die Swatch-Gruppe spürt aber die Krise. Der Umsatz hat im vergangenen Jahr bei knapp 6 Milliarden Franken stagniert. Der Gewinn ist um 15% eingebrochen, auch weil man an der Börse Geld verloren hat. Trotzdem hat Swatch-Chef Nick Hayek keine Angst vor der Zukunft und blickt im Gespräch mit Wirtschaftsredaktor Philipp Erath zufrieden auf das letzte Geschäftsjahr zurück.
Aber ich würde sagen, die Swatch-Gruppe ist in einer mehr als guten Lage. Wir haben immerhin den zweitbesten Umsatz. Und wenn wir die Wechselkurse bereinigen, die ja sehr schlecht waren, das war das schlimmste Resultat mit den Wechselkursen. Wir haben über 233 Millionen verloren im Umsatz. Dann haben wir sogar das beste Umsatzresultat der Geschichte der Swatch Group. Und im Profit, sagen sie, es ist eingebrochen auf 840 Millionen. Ja, das ist ein bisschen weniger, aber immer noch das zweitbeste Resultat der Geschichte der Swatch Group.
Aber in den letzten zwei Monaten des vergangenen Jahres, November, Dezember, da sind doch die Umsätze eingebrochen. Auch ins neue Jahr sind sie nicht gut gestartet.
Stimmt nicht. Wir sind ins neue Jahr gut gestartet. Es gibt nur eine zweigeteilte Welt. Das eine sind unsere eigenen Läden mit unseren Marken Swatch, Omega, Brügge, Blancpain. Wir verkaufen mehr als im Vorjahr an den Endkonsumenten. Aber der Händler hat Angst bekommen, weil er wahrscheinlich zu viel Radio hört, zu viel Fernseher hört, zu viel Zeitungen liest und alle Katastrophenmeldungen hört. Natürlich haben wir weniger Umsatz in diesen ersten Monaten. Aber wir denken, dass wir bis Mitte Jahr einen Ausgleich haben und bis Ende Jahr wir sogar damit flirten, dass wir im Umsatz, wenn die Wechselkurse stimmen, wieder zulegen werden.
Sie sind also nach wie vor überzeugt, dass das 2009 schon wieder, kann man sagen, die Wende bringen wird?
In der Vergangenheit haben wir gesehen, es hat so viele Propheten gegeben, die nur Wachstum in Hochhaushöhe prophezeit haben. Wenn Sie mal 2-3 Jahre zurückgehen, haben alle gesagt, wir wachsen 20, 30, 40% jedes Jahr. Und das war genauso falsch dass das ewig weitergeht, wie die, die jetzt sagen, oh, wir werden jetzt jedes Jahr eine Katastrophe erleben und 50% weniger Umsatz und 60. Nein, ich denke, es gibt eine Konsolidierung. Es gibt große Chancen für Firmen, die strategisch gut aufgestellt sind, wie die Swatch-Gruppe, die finanziell gesund sind. Und die werden sogar aus dieser schwächeren Phase viel gesünder herauskommen, als sie schon waren.
Können Sie innerhalb Ihres Konzerns Segmente oder Verkaufsregionen ausmachen, die im Moment ein bisschen mehr leiden als andere?
Es ist kein Thema der Segmente. Entweder haben Sie eine starke Marke, egal in welchem Segment, und sie funktioniert. In den Regionen, dort haben wir Unterschiede. Wir haben natürlich in den USA eine problematische Situation. Dann haben wir Spanien, auch dort sehen wir, dass es schlechter geht. Und Japan, ein Sorgenkind seit jeher. Aber sonst haben wir in Lokalwährungen zweistelligen Umsatzwachstum im Januar und Februar. Nur in Schweizer Franken bleibt uns nachher nichts mehr.
Nick Hayek, wie immer positiv gestimmt, aber wir haben eine Weltrezession. Und wenn auch die Leute weniger Geld haben, dann verzichten sie doch auf Luxusartikel.
Luxusartikel müssen wir mal schauen. Es ist nicht ein Luxusartikel, eine Uhr. Eine Uhr trägt jeder, weil er sie emotional gut findet, weil er sie gerne hat, weil er sie schenkt. Und Ihre Weltrezession, wissen Sie, was wir haben? Eine Weltpanik. Wir haben Leute, die in Panik sind. Wir haben noch keine Rezession, eine Weltrezession. Wir haben Annoncierung von Entlassungen. Da gibt es Firmen, die wegen der Börse sagen, ich entlasse 10.000 Leute. Sie sagen aber nicht, wo und wie. Wir haben im Moment keine Leute entlassen. Wir haben auch keine Pläne dafür. Im Moment herrscht Herdentrieb. Und wenn ich schon höre, dass China mit weniger als 8% Wachstum in einer Rezession sein soll, da weiß ich nicht mehr, wo wir leben. Ich bin der Meinung, wir sind in einer Übergangsphase des ungebremsten Wachstums in eine Phase des gesunden Wachstums mit einer Beruhigung über 12 Monate.
Ein optimistischer Swatch-Chef Nick Hayek, befragt von Philipp Irath. Politisch ist der Fall Naef mehr oder weniger abgeschlossen. Der frühere Armeechef trat zurück, nachdem die Sonntagszeitung im vergangenen Sommer enthüllt hatte, dass er in ein Strafverfahren wegen Nötigung verwickelt war. Wenige Monate später zog auch Bundesrat Schmid die Konsequenzen. Das Ganze hat jetzt aber noch ein juristisches Nachspiel. Heute steht in Zürich der Mann wegen Amtsgeheimnisverletzung vor Gericht, der der Sonntagszeitung die brisanten Informationen zum Fall Naef zugespielt haben soll, ein 57-jähriger Zürcher Stadtpolizist. Sonja Schmidmeister, Sie sind für uns beim Prozess. Der Angeklagte hat bis zum Prozess heute geschwiegen. Was hat er denn heute gesagt?
Ja, der Angeklagte hat klar bestritten, dass er der Sonntagszeitung die Dokumente übergeben habe. Er hat aber bereitwillig zugegeben, dass er die Akten im Polizeiinformationssystem angeschaut und auch ausgedruckt hat. Das eine Dokument sogar zweimal, weil der erste Ausdruck angeblich von seinem Pult verschwunden war. Sämtliche Dokumente habe er dann aber vernichten lassen und eben nicht weitergegeben.
Aber warum hat er denn die Dokumente ausgedruckt und dann nicht weitergegeben?
Der Angeklagte dreht die Geschichte quasi um. Er kennt ja den Journalisten der Sonntagszeitung seit Jahren und er sagt, er sei von ihm mehrmals auf den Fall Naef angesprochen worden. Und dabei habe er sofort realisiert, dass das eine heiße Sache sei und deswegen habe er dann im Computer nachgeschaut. Dabei sei bei ihm der Eindruck entstanden, dass da etwas unter den Tisch gekehrt worden sei. Das habe er auch mit Polizistenkollegen besprochen. Und eben deshalb hat er dann mehrmals im Computer nachgeschaut. Den Journalisten aber habe er gesagt, sie müssten sich bei der Staatsanwaltschaft erkundigen oder beim VBS. Er könne nicht weiterhelfen.
Amtsgeheimnisverletzung, darauf lautet die Anklage. Was hat denn die Anklage gegen den Polizisten konkret in der Hand?
Also die Staatsanwältin, die stützt sich auf Indizien. Eigentliche Beweise hat sie nicht in der Hand. Sie sagt, dass der Angeklagte der Einzige sei, der beide Dokumente, die dann in der Sonntagszeitung veröffentlicht worden sind, ausgedruckt habe. Sie hält es auch für unglaubwürdig, dass der Angeklagte sogar zwei Journalisten der Sonntagszeitung getroffen haben soll, ohne Auskunft zu geben. Und sie sagt, wenn der Angeklagte wirklich den Eindruck gehabt hätte, dass da irgendetwas faul an der Sache sei, dann hätte er sich an seine Vorgesetzten wenden können, was er aber nicht einmal versucht habe. Mit diesem Vorgehen, sagte die Staatsanwältin, habe der Angeklagte nicht nur den früheren Armeechef Roland Neff geschadet, sondern auch seiner Ex-Partnerin und auch dem Image der Polizei. Und deshalb forderte sie eine bedingte Geldstrafe.
Danke, Sonja Schwiebmeister in Zürich. Der Prozess ging soeben zu Ende. Das Urteil wird zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich mitgeteilt. In Rom wurde Anfang März ein 14-jähriges Mädchen in einem Park vergewaltigt. Kurze Zeit später präsentierte die italienische Polizei die Verdächtigen, zwei Männer aus Rumänien. Die Medien in Italien berichteten ausführlich darüber. Als sich etwas später aber herausstellte, dass DNA-Tests die beiden Verdächtigen zumindest teilweise entlasteten, interessierte das die italienische Öffentlichkeit nur noch wenig. Denn für viele Italiener steht fest, die Rumänen sind ein Volk von Verbrechern und Vergewaltigern. Italien-Korrespondent Massimo Augustinis über den fast aussichtslosen Kampf der Rumänen in Italien um einen besseren Ruf.
Als Rumänien 2006 der Europäischen Union beitrat, da verließen Hunderttausende das Land. Ein Großteil von ihnen ging nach Italien. Nach Schätzungen der italienischen Behörden leben etwas über 1 Million Rumänen in Italien und sind damit innerhalb kürzester Zeit zur größten ausländischen Bevölkerungsgruppe aufgestiegen. Bis vor kurzem fanden sie Arbeit in der boomenden Bauwirtschaft, in der Industrie Norditaliens oder der Landwirtschaft im Süden. Doch mit der steigenden Zahl von Rumänen im Land wuchsen auch die Spannungen, sagt Mihan Muntean, Sekretär der unlängst gegründeten Partei Rumänen in Italien.
Sento l'atmosfera, sento la tensione in giro. Ci abbiamo dei segnali fortissimi dalla gente che ci chiama e spiegano i loro problemi che sono.
Landsleute berichten uns von immer häufigeren Übergriffen auf sie. Lehrer, die ihre Kinder schlecht behandeln, Jugendliche, die am Wochenende Jagd auf Rumänen machen, rumänische Geschäfte, die angezündet werden.
Piccoli imprenditori a cui è stato messo fuoco ai negozi, ad esempio.
Mian Muntean hat kein Verständnis für die Wut vieler Italiener gegen seine Landsleute. Vor allem dann, wenn ein Rumäne ein grässliches Verbrechen begeht und wenig später wegen der byzantinischen Gesetzgebung wieder freigelassen wird. Oder wenn Italiener erfahren, dass rund 40% aller Rumänen in Italien illegal hier leben. Doch ist dies bloß die Schuld von uns, fragt Muntean und gibt die Antwort gleich selber.
Il fatto che la delinquenza si sposta da un posto all'altro con grande facilità è dovuto anche ai messaggi del paese che subisce questa delinquenza.
Wenn Verbrecher heute hier, morgen dort ihr Unwesen treiben, Illegale in großer Zahl jahrelang durchs ganze Land streifen können, so zeigt das zweierlei. Italien ist völlig unvorbereitet auf diesen Zustrom und es sendet die Botschaft aus, in diesem Land ist vieles möglich, weil wir die Gesetze gar nicht richtig anwenden können. Dieser häufig geäußerte Vorwurf wird in Italien nicht gerne gehört, schon gar nicht aus dem Munde eines Rumänen. Falsch ist er trotzdem nicht. Denn die Industrie Norditaliens profitiert von den Illegalen. Sie kann nicht mehr wie früher auf billige Arbeitskräfte aus dem Süden zurückgreifen. Für den angebotenen Hungerlohn verlassen die Süditaliener ihre Heimat nicht mehr. Also braucht es den Rumänen, der ohne zu murren für 5 Euro die Stunde arbeitet. Mihan Munteans Partei hat sich zum Ziel gesetzt, das schlechte Image der Rumänen aufzubessern. Wir versuchen, Gegensteuer zu geben zur negativen Berichterstattung über uns, indem wir den TV- und Radiostationen Rumänen als Gesprächspartner vermitteln. Wir intervenieren, wenn nach einem Verbrechen, begangen von einem Rumänen, über uns debattiert werden soll, ohne einen Vertreter von uns. So hoffen wir, dass die Italiener begreifen, nicht jeder Rumäne ist ein Verbrecher. Ob die Strategie geholfen hat? Mihan Muntean denkt nach und meint schließlich, früher seien die Italiener in ganz Westeuropa unbeliebt gewesen, weil sie Immigranten gewesen seien. Heute schätze man sie überall. Vielleicht passiere das ja auch den Rumänen.
Die Rumänen in Italien, ihr Image und ihr Kampf gegen dieses Image, Massimo Augustinis hat berichtet.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.